Hallo, ich bin's wieder, Dachim von den Bauimpulsen, und ich habe heute einen Gast dabei, die Anke Hofmeier, die ich schon ziemlich lange kenne, zumindest was die Memo-Meister-Reise angeht. Und die Anke bezeichnet sich selbst liebevoll als Nerd, weil sie auch ein Thema mitbringt, das so reflektiert ist sie dann, sie selber sagt, so richtig sexy ist es oft nicht, aber es ist notwendig. Es geht ums Thema Risiko, ums Thema DSGVO, es geht um viele Faktoren, die man im Unternehmen berücksichtigen muss, wo sie schon seit langem tut, immer wieder von Begeisterung oder begeistert die Mitarbeiter und die Führungskräfte mitnimmt. Und deswegen dachte ich, lade ich sie mal ein in den Podcast und sprechen wir mal ein bisschen über viele unentdeckte Risiken. Oder Anke, wie du es ja selber auch immer wieder sagst, in einem Risiko steckt auch immer eine Chance. Schön, dass du da bist, Anke.
Hallo Achim, ich freue mich ganz herzlich, dass ich überhaupt dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast. Und ja, so richtig sexy sind die Themen alle nicht. Dafür mache ich das wieder wett. Dafür bin ich da.
Genau. Und dafür reden wir heute ein bisschen, damit auch die Zuhörer dich kennenlernen können. Und ich glaube auch, hat mir ein paar richtig coole Themen dabei, die man mitnehmen kann, wenn man sich dem Thema Risiko- und Chancenmanagement mal ein bisschen nähert. Sag mal so, wenn du in deinem Alltag oder in deiner beruflichen Karriere so ein bisschen zurückblickst, du hast ja Handwerkserfahrung. Du kommst ja eigentlich ursprünglich auch aus dem Handwerks- oder hast zumindest lange im Handwerk gearbeitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, also ursprünglich tatsächlich komme ich von der Informatik. Ich bin eine Diplom-Informatikerin, also wirklich Nerd, nicht nur als liebevoller Zusatz, sondern studierter Nerd. Und über Umwege hat es mich dann nach jahrelangem Vertrieb und Beratung in der Softwarebranche tatsächlich ins Handwerk verschlagen. Und dort war ich 7 Jahre in einem Handwerksbetrieb, in einem SHK, habe den Betrieb mit aufgebaut und war Prokuristin und kenne natürlich überall die ja, die Risiken, die Chancen, die Themen, die Ausreden, eigentlich alles, jeden Prozess, der da einfach im Alltag so abläuft.
Wenn du jetzt in deiner letzten Vergangenheit an die Unternehmen denkst, denen du unterstützt, die du berätst, denen du hilfst, was war so eine der krassesten Geschichten, die du da erlebt hast?
Also so richtig krass tatsächlich ist ja, wenn du da stehst, und das tue ich ja schon seit Jahren, also vor dem bösen C-Wort, dass ich sage Risiken, ne? Und die meisten Handwerksunternehmen, die waren halt jahrelang jetzt einfach so drauf, Handwerk hat goldenen Boden und wir haben immer zu tun und das wird immer so bleiben und das wird immer so weitergehen. Mhm. Dann kam natürlich die Corona-Situation, dann kam der Ukraine-Krieg mit diesen Lieferproblematiken und dann haben wir halt gesehen, naja, so im Tal der Glückseligen, Wandeln funktioniert halt nicht immer nur. Also das heißt, wir müssen uns tatsächlich vorbereiten. Und konkret tatsächlich war es im Corona Zeitalter, hätte ich jetzt beinahe gesagt, um Gottes Willen, in der Corona-Zeit, wo ich tatsächlich immer wieder auf meine Kunden zugegangen bin und gesagt habe, hier, habt ihr einen Maßnahmenplan, habt ihr Vorsorge getroffen, habt ihr die Risiken einfach mal eruiert, aufgeschrieben, bewertet, dass die Teams krank werden, dass euch der Laden zugemacht wird, weil ihr halt eben einfach keine Mitarbeiter habt. Und dann hieß es natürlich, nein, das kann uns nicht passieren und wir sind eigentlich schon durch und wir sind geimpft und wir bekommen das nicht. Und wir sind vorsichtig und da kann überhaupt gar nichts passieren. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. 3 Tage später wollte ich ein Zoom-Meeting oder ich war im Zoom-Meeting, aber ich war alleine. Und dann dachte ich mir, irgendwas ist komisch, weil die sind normalerweise super pünktlich. Dann habe ich da angerufen, dann war eine Mitarbeiterin total gestresst am Telefon. Ich bin alleine hier. Ich bin aus dem Urlaub zurück beordert worden, weil die sind alle krank. Also das heißt tatsächlich wirklich sich alle angesteckt, weil halt eben kein Plan B, also kein Schichtbetrieb, keine festen Teams, die sich gegenseitig nicht begegnen. Also einfach eigentlich Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die man hätte umsetzen können, aber man glaubt halt nicht an die Wahrscheinlichkeit, weil theoretisch, klar, kann das passieren, aber uns passiert das nicht. Und das ist so ganz symptomatisch in der Risiken- und Chancenbetrachtung.
Das ist das Schlimmste, was ich dann immer sehe, ist Raucher am Toto-Lotto-Stand. Die sagen, der Krebs kriegt mich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Lotto gewinne, das kriege ich hin. Und sagst du, Gott, das ist, ja, egal, anderes Thema.
Das wäre mal ein schöner Podcast, wenn wir mal diese Berechnung aufschlüsseln, tatsächlich, ja.
Ja, genau. Das ist für dich gutes Risiko gehst du ein und das für dich schlechte Risiko ignorierst du. Mhm. Oder sagen wir mal eine Chance dann in dem Fall, ja. Aber wenn du jetzt so gerade drüber sprichst, so eine Risikoanalyse, Also es ist das, was ich noch habe in meinem Hinterkopf, dass man einfach hin zu quasi so eine Art Matrix macht und sagt, pass mal auf, welche möglichen Risiken gibt es denn? Bewerten wir die in der Wahrscheinlichkeit und was passiert, wenn es eintritt? Wie wahrscheinlich ist es? Wie schlimm ist es, wenn es eintritt? Und so ein Engpass sucht, ist das, was ich da im Kopf habe?
Das ist tatsächlich das, was du im Kopf hast, ja. Und wie du schon vorhin mit deinem Beispiel an dem Lottostand deutlich gemacht hast, ist es halt auch immer, das Thema, wer macht denn diese Risikobetrachtung? Also wenn ich Risiken nicht sehen will, dann fällt diese Risikobetrachtung halt eben so aus. Deshalb ist es immer wichtig, dass das gesamte Team einfach macht. Ne? Also ich brauche sowohl diesen Bedenkenträger, oh Gott, morgen sind wir alle tot, als auch diesen, ach komm, das probieren wir jetzt einfach mal. Das ist diese gesunde Mischung, damit ich einen möglichst weiten Winkel habe. Und dann kann ich wirklich gucken, was ist denn realistisch für mich und was ist denn wahrscheinlich und wie wahrscheinlich ist das? Und was kann ich denn tun, um dieses Risiko abzufedern. Ich kann kein Risiko auf Null setzen, aber ich kann es abfedern, ne, dass mich, wenn es kommt, es nicht mit voller Wucht trifft. Und ich kann immer schauen, woraus kann ich denn dann auch eine Chance machen, was bei den meisten Risiken absolut möglich ist.
Ja, das finde ich einer der spannendsten Ansätze, quasi erstmal so ein bisschen im Risikotreck wühlen und dann aber zu so sagen, hey, guck mal, hier kann man Biogas draus machen, um weg zu bleiben. Und ich finde es auch spannend, weil wenn du jetzt quasi dich nur mit dem Chef hinsetzen würdest und ihr euch dann gegenseitig die Risiken um die Ohren haut und du kommst dann nachher mit Umsetzungsplan und du willst es auf die Belegschaft ausrollen, dann haben die erstmal überhaupt gar kein Verständnis, schätze ich mal, zum Thema, was will denn jetzt die da und warum hat die unseren Chef so ängstlich gemacht, in Anführungszeichen. Also ein zentrales Element ist, ja, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, dass die Mitarbeiter mitdenken, mitmachen, damit es nachher auch flutscht. Hast du da ein Beispiel dafür?
Ja, natürlich. Und der eine Punkt, da möchte ich vorhin noch drauf eingehen, nicht, dass die unserem Chef Angst gemacht hat. Genau das mache ich nicht, sondern die Angst ist da. Ob derjenige das zugibt oder nicht. Aber im Hinterkopf ist die da. Ob er diesen Gedanken wirklich ausspricht, ist eine andere Sache. Aber ich bin dazu da, diesem Schrecken quasi die Macht zu nehmen. Also diese Angst einfach zu nehmen. Und das Thema ist tatsächlich, wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, dass sie ganz anders drauf reagieren, als wenn der Chef dann zum x-ten Mal kommt. Ne? Sei es jetzt tatsächlich unser Corona-Beispiel wieder herzunehmen, dass ich sage, hey, wir brauchen so einen Schichtdienst, wir brauchen einfach feste Teams und. Ja. Das war vorher, hatten sie vorher schon im Team mal angesprochen, nee, das geht nicht und wir brauchen die Flexibilität und wir wollen das nicht. Und wenn ich das aber alleine am besten, sogar ohne Chefs, mit dem Team bespreche, die Vorteile, die sich daraus auch für die Mitarbeiter ergeben. Ne? Also in dem Fall war es zum Beispiel halt auch die Kinderbetreuung, dass ich einfach sage, okay, ihr fangt dann halt einfach erst um 10 an, damit ihr euch garantiert nicht begegnet. Und dann kannst du natürlich die Vorteile, und das ist wieder dieses im Dreck wühlen und Biogas draus machen, die Chancen entwickeln, dass sie gesagt haben, okay, das haben wir vorher ja gar nicht so gesehen. Weil wenn es von oben kommt und dann heißt, nee, also ihr kommt erst um 10, ja, aber dann muss ich doch so und so lang arbeiten und es funktioniert ja alles gar nicht, dann ist das eine Sache, wenn du aber die Vorteile herausarbeitest, was hat denn das für Vorteile oder welche Chancen habe ich denn, wenn wir das so machen oder wenn ich für die zweite Gruppe mich quasi freiwillig melde, weil ich da absolute Vorteile und Chancen für mich sehe, dann ist das ein ganz anderes Thema.
Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch, wir sind jetzt schon zum Glück, da haben wir das ein bisschen hinter uns mit Corona und hoffentlich kommt sowas auch nicht wieder oder wenn es wieder kommt, geht man damit vielleicht in verschiedenen Stellen andersrum. Aber wenn du jetzt so auf die Zukunft, in die Zukunft schaust, ja, eine Kristallkugel haben wir alle nicht dabei, aber ein paar Sachen zeichnen sich ja ab. Ja, dass du sagst, okay, vielleicht wird's zunehmend schwerer, einen Meister zu gewinnen, der in meinem Unternehmen die Nachfolge antritt. Ja, weil die Tendenzen zumindest laut Statistischem Bundesamt und so weiter darin übergehen, dass halt die Meisterschüler gerne sich anstellen lassen, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Und dann hast du ein Risiko, das jetzt vielleicht nicht heute da ist oder morgen da ist, aber wenn du vielleicht so in 10, 15, 20 Jahren schaust, Nachfolgethema, und dann so ein Risiko beleuchtest, dann kannst du ja heute quasi ins Handeln kommen. Hast du denn, hast du denn Kunden ganz konkret zum Thema Nachfolge, die, wo du schon auch diese Risiken mal aufgedeckt hast und vielleicht hat auch Chancen drin gefunden habt, oder du und er oder du und sie?
Ja, natürlich. Und das Thema ist ab 50 plus natürlich jedes Mal da. Zum Thema Glaskugel noch. Natürlich habe ich eine Glaskugel. Die roten Haare kommen ja nicht von ungefähr. Und die Zeiten werden nicht schlechter oder schwieriger. Sie werden nur anders. Und das ist einfach auch wichtig zu verstehen, wie ich an das Thema rangehe. Es wird einfach nur anders. Es bleibt nicht, wie es ist. Aber wir wollen auch nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Wir wollen keinen Stillstand. Ja. Und deswegen, wenn jemand sagt, es wird schwieriger, Mitarbeiter zu finden, es wird schwieriger, Kunden zu finden, was die Ersten jetzt auch schon wieder beklagen, oder es wird schwieriger, Nachfolge zu finden. Nee, es wird einfach nur anders. Und das ist eben der Punkt, in dem ich diese Risiken rechtzeitig bemerke, so wie du jetzt sagst, ne? Es gibt einfach Forschungen, dass sich die Meister dann eher anstellen lassen, als Verantwortung zu übertragen. Wenn ich das weiß, dann kann ich ja dementsprechend auch einen Mitarbeiter entwickeln. Den kann ich da hinführen. Den kann ich die Vorteile aufzeigen. Dem kann ich quasi auch einen Job maßschneiden. Natürlich, das ist Anstrengung. Natürlich wollen das die meisten Chefs nicht. Die wollen einfach, naja, so wie er selber das auch gemacht hat oder sie selber, die sollen kommen, die sollen bis zum Erbrechen motiviert sein und die sollen das am besten in seinem Sinne genauso weiterführen, wie er es auch machen würde. Da steckt schon mal das erste Problem. Ne, dann wird sich die Firma nicht weiterentwickeln.
Okay, aber da lege ich jetzt den Finger in die wunde Stelle, weil das ist eigentlich das Coole an deinem Konzept oder an diesem riesigen Chancenkonzept ist, dadurch entsteht ja sofort wieder ein Risiko. Ja, nämlich zum Beispiel, dass der kurz vor Vertragsunterschrift, wenn es dann tatsächlich darum geht, doch nicht mehr mitmachen will, weil er sagt, ich hab doch keinen Bock da drauf. Also du entdeckst ja, du müsst ja eigentlich ständig Risiken entdecken bei allem, was die Leute tun. Oder wie ist das für dich?
Aber das hast du ja täglich. Und ich meine, wenn der kurz vor der Unterschrift dann quasi abhaut oder nicht kommt, weil dann war es eh der Falsche. Dann wäre der halt in 3 Jahren gegangen, nachdem du Unsummen an Zeit und Geld in ihn reingesteckt hast. Also verstehe das jetzt nicht falsch. Ich wach nicht auf und grinse mir einen ab, nehme meine rosa Pillen und hüpf wie so ein gedopter Gummiball durchs Leben. Ich versuch's zwar, aber manchmal klappt es bei mir auch nicht. Und es gibt tatsächlich auch Situationen in der Beratung, langjähriges Unternehmen, da ist der Senior, also die hatten einen Sohn, der es übernehmen wollte, dessen Frau war auch dementsprechend bürotechnisch gut ausgebildet, die wollten das alles übernehmen. Jetzt hatte halt der Vater ist schwer krebskrank und die Schwiegertochter hatte einen schweren Schlaganfall. Das sind natürlich Risiken, die kommen und das sind Schläge und das kannst du nicht mit Humor auflösen, da kannst du nicht irgendwas aus dem Hut zaubern. Dann kann natürlich auch die Lösung sein, okay, wir wickeln das ab. Ja, also das Leben ist natürlich auch noch da und das Leben spielt natürlich auch noch mit und dann soll es halt eben so sein. Aber wenn ich Themen einfach habe, die ich sage, die sehe ich kommen, wie zum Beispiel diese Entwicklung oder diese viel beschimpfte Generation Z, die ja zu gar nichts taugt und auch überhaupt keinen Bock hat. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was meine Eltern oder die Generation über uns gesagt hat. Das war auch nicht, ich weiß nicht, ob es dasselbe war, es war einfach anders. Also wir waren anders als die und das ist ja auch gut so. Und die ich sehe im Studium, ich bin ja an der TH Deckendorf als Lehrbeauftragte für Datenschutzrecht und ich war lang an der Handwerkskammer in der Meisterausbildung, da kommt ordentlich viel Gutes nach. Natürlich gibt's auch Pfeifen, aber die gibt's in jeder Generation. Und auch die musst du halt irgendwie abholen, da wo sie stehen. Aber das gab's immer, es wird's immer geben. Und natürlich sind die Negativbeispiele immer präsenter. Aber es gibt richtig coole Leute, die was erreichen wollen, die was bewegen wollen und die was nach vorne bringen wollen. Das schaffst du eben nur, wenn du etwas anders machst als bisher.
Ja, ich glaube, da ist so ein moderner, denkender, vorausschauend denkender, intelligenter, junger Mensch, der arbeitet halt auch höchstwahrscheinlich nicht so gern von Eigenbrötler, der die ganze einfach so weitermachen will, wie wir die letzten 30 Jahre gemacht haben. Ich hatte da letztens im Podcast jemand, der gesagt hat, er stellt seine Neubewerbungen immer in sein Lager. weil sie so cool organisiert ist, damit man einfach ein Gefühl dafür hat, hey, in dem Unternehmen, da geht was, da denken Leute mit, da beißen die Zahnrädchen ineinander. Und er sagt, 5 Minuten im Lager stehen ist manchmal wertvoller, wie 20 Minuten erzählen, wie professionell organisiert man ist.
Wenn es dann auch passt, ja, genau.
Ja, genau, natürlich, das kommt noch dazu. Aber ich hab da auch ein tolles Bild, das ist so Survival of the Fittest, der Evolutionstheorie, ist ja teilweise missinterpretiert, aber es geht nicht darum, dass du der Beste bist, es geht nur darum, dass du nicht der Schlechteste bist.
Und dass du der Anpassungsfähigste bist.
Ja, und dass du anpassungsfähig bist, aber pass mal auf, wenn du nämlich im Zoo bist, ja, und der Tiger bricht aus, dann brauchst du nicht der Schnellste und der Anpassungsfähigste sein, du solltest halt nur nicht der Langsamste sein.
Und nicht gut schmecken.
Ja, okay, aber wenn es dann soweit ist, ist es zu spät. Nee, was ich damit sagen will, ist, man muss nicht immer zu der Perfektion streben. Man muss aber einfach mal nach rechts und links gucken und sagen, okay, ich muss einfach um einiges besser sein wie der Durchschnitt. Dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man manchmal einfach diese Leitbilder hat, die in Social Media einfach hoch und runter irgendwelche Handwerker-Gurus, die einem irgendwas erklären und verkaufen. Und man einfach dann denkt, ja, so wie der will ich auch sein. Aber so muss man ja gar nicht sein, weißt du?
Oder ja, man muss sich auch fragen, möchte ich tatsächlich so sein oder wo bleib ich denn dann? Weil als Handwerker oder als Beraterin, ich bin ja auch der Mensch, der ich sonst auch bin. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit gegen meine Persönlichkeit arbeiten, sondern das muss ja stimmig sein, sonst werde ich krank, sonst macht das keinen Spaß.
Ja, allerdings. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, mit deiner Brille, mit deiner Proaktivität und mit deinem Optimismus auf jemanden triffst, wo du merkst, oh Gott, da habe ich tatsächlich erstmal schwere Arbeit zu tun. Wie kommst du oder wie öffnest du die Türen oder wie kommst du auf den zu und der fängt an, mit dir zu reden? Wie machst du das?
Also manchmal tatsächlich beschließlich, dass ich das nicht möchte. Das ist ein wichtiger Punkt. Also das heißt, wenn die Chemie zwischen uns nicht stimmt, dann breche auch ich im Akquisegespräch ab und sage, sei mir nicht böse oder sind sie mir nicht böse, je nachdem, in welchem Stadium wir dann sind. Ich glaube, da gibt es andere Berater, die einfach besser passen. Ne? Also es muss ja nicht nur vom Thema passen, es muss als Mensch passen, weil ich komme ja, auch wenn meine Themen so technisch und langweilig zu sein scheinen, sehr tief auch an den Unternehmer ran und sehr tief auch an die Mitarbeiter ran. Also sprich, wenn ich in das Risikomanagement, im Business Continuity Management gehe, also das heißt, ich gucke nach den Faktoren, um die auszuschalten, dass das Unternehmen nicht mehr weitergeht, dass wir irgendwann mal dastehen und sagen, wir können nicht mehr weitermachen. Ja. Und da geht es halt wirklich dann auch um die gesundheitliche Vorsorge, um die Patientenvollmacht, um die Nachfolgeregelung, um Vollmachten auch für bestimmte Mitarbeiter. Und da muss natürlich viel gesprochen werden, da muss sich viel Gedanken gemacht werden, was möchte ich denn zum Beispiel an lebenserhaltenden Maßnahmen? Also das geht wirklich tief rein. Und das kann ich und das will ich nicht mit jedem machen. Ich als Beraterin nicht und der Unternehmer im Handwerk auch nicht mit jedem Berater. Das muss einfach passen, dass man auch sensible Themen vertrauensvoll einfach besprechen kann.
Und das ist jetzt, wo du es gerade sagst, mit diesen ganzen, natürlich, du hast vollkommen recht, was passiert eigentlich, wenn mir was passiert, Themen, und du dann das Risiko und diese Scheuklappen, nennen wir es mal so, mir wird schon nichts passieren, ja, musst du den Leuten ja abnehmen. Und also ich stell mir das schwer vor. Ich glaube, du machst es richtig, indem du das mit Humor anfängst zu tun.
Humor und mit Einfachheit und Sicherheit. Das sind so diese Punkte, dass man jetzt nicht irgendwie irgendwas Cooles in den Raum schmeißt, so nach dem Motto, ich weiß es, du nicht. Also ne, ich stehe hier und du stehst hier. Sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt die Situation. Und natürlich, es ist nicht so, dass wir uns während der Beratung die ganze Zeit halt totlachen, ne? Sondern es kommen auch schon Punkte, wo Betroffenheit da ist, wo auch mal Tränen fließen. Aber wir gehen immer da raus, dass ich sage, hey, okay, das ist jetzt einfach mal die Aussicht, die ist jetzt gerade nicht schön. Aber wir haben jetzt 5 Punkte gefunden, die wir den nächsten Tag angehen, damit wir aus diesem Loch auf jeden Fall schon mal draußen sind und gar nicht erst da reinfallen. Ja? Mhm. Und diese Einfachheit, Offenheit schätzen die Kunden, dass ich nicht mit irgendwelchen Amtsdeutsch oder was man vermuten konnte mit den ganzen Paragraphen herkomme, sondern dass wir einfach sagen, okay, so und so ist es jetzt, das haben wir jetzt erkannt und das sind jetzt die nächsten Schritte. Dann machen wir diesen Schritt und dann machen wir diesen Schritt, dann machen wir diesen Schritt. Und das muss der Unternehmer nicht alles selber machen, sondern ich kann ihm da viel abnehmen. Die Mitarbeiter ziehen mir ins Boot, sodass das ganze Team dann daran arbeitet. Und diese Dynamik, die da entsteht, die setzt auch sehr viel Positives frei. Und da kommen dann automatisch Chancen, die man vorher dann auch teilweise gar nicht gesehen hat.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil in meinem Kopf gerade so ein bisschen das Thema Wasserkopf rumgeistert. So nach dem Motto, ist toll, kann man viel machen, aber wie kriege ich das denn nachher auf die Straße? Ja, dann habe ich jetzt ganz toll mir alles in meinem Elfenbeinturm zusammengeträumt, gespinnt, gebaut, gemacht. DSGVO ist ja so ein Thema, ja. Das muss man alles machen, hat man nur gefühlt nichts davon, ja.
Das stimmt nicht, Achim. Da muss ich jetzt reinkrätschen. Da habe ich wirklich vielen Handwerksunternehmen schon die Augen geöffnet. Und wenn es alleine nur die Tatsache ist, zu identifizieren, welcher Partner, der mit mir zusammenarbeitet, passt und welcher ist nicht vertrauenswürdig. Mhm. Ja, zum Beispiel IT-Admins. Mhm. Die meisten Handwerksunternehmer wissen nicht so 1000-prozentig, was der oder die da tun. Mhm. Ne? Wenn jetzt aber ich in der Beratung bin und sage, pass auf, ich möchte ein Sicherungskonzept, ich möchte einfach auf einer Seite dargestellt haben, welche Hardware-Komponenten, welche Software-Komponenten haben wir, wann wird wie oft auf welchen Medien gesichert und wie wird verschlüsselt. Dann habe ich Firmen, die sagen, ich schicke Ihnen das Konzept gerade rüber. Und dann gibt's Firmen, Ende der Woche, was soll da jetzt noch, also gibt's da eine Mutterlösung oder so ein Fahrplan? Da denke ich mir schon, oh. Und dann gibt's Firmen Nummer 3, da fragt man immer wieder nach einem halben Jahr. Und das sind aber auch diejenigen, das siehst du ganz genau, die wissen überhaupt nicht, was sie da tun. Ne? Die sind irgendwie, haben sie mal erfolgreich es geschafft, einen Rechner zusammenzuschrauben und deshalb sind sie jetzt irgendwie IT-Spezialist.
Okay, du redest jetzt gerade quasi von denen, die auf Firmen unterstützen in der IT.
Genau, für externe IT-Administratoren. Okay. Und da sehe ich natürlich auf einen Blick, mit wem arbeite ich denn da eigentlich zusammen, weil wenn die nicht bereit sind oder wenn die nicht in der Lage sind, sowas zu liefern, weil die das haben, weil stell dir vor, du bist ja nicht der einzige Kunde. Die müssen sich also jedes Mal bei dir neu reindenken. Die können dich doch nicht zuverlässig betreuen, wenn die gar nicht wissen, wie deine Architektur da aufgebaut ist, deine Systemarchitektur. Ja? Und wenn die sich auch weigern, zum Beispiel einen AV-Vertrag mit dir zu schließen, indem sie Verantwortung darüber übernehmen, wie sie arbeiten, dass sie vertrauensvoll auch mit den Daten umgehen, auf die sie zufällig auf deinem System stoßen könnten, ja, dann Finger weg. Und wenn das einzig gut an der DSGVO ist, dann hat sich das schon mal rentiert, weil wenn du mal gehackt bist.
Das ist ein typisches Beispiel von Thema und Risiken und dann Chancen draus finden. Ich habe das tatsächlich, diesen Aspekt hatte ich noch nicht, aber so wie du es jetzt auch gerade erzählst, ich kenne so viele, also quasi auch Kunden von uns, wo solche IT-Schrauber irgendwo sitzen. Du hast vollkommen recht. Und wenn man sich dann vorstellt, ja, was passiert denn, wenn dem jetzt was passiert, ja?
Also. Ja, nicht nur, wenn du gehackt wirst und du musst das tatsächlich zahlen, weil deine Sicherung, wo du ständig fleißig Platten jeden Tag umsteckst, die überhaupt nichts taugt, weil die noch nie irgendwie eingelesen wurde oder einfach mal getestet wurde, was kommt denn da dabei raus, wenn ich die...
Ja, oder hättest du eine Remote-Desktop-Verbindung mit Passwort 1, 2, 3 oder so.
Ist auch schön. Ja, sehr schön.
Okay, aber das ist ja dann ein Vorteil für dich, dass du auf jeden Fall deine Nerd-Historie hast, deine Informatik. Da kommt ja einiges zusammen von, ja, das finde ich cool. Hättest du denn für die Zuhörer noch was, wo du sagst, das möchte ich euch mitgeben, denkt da dran, es wird irgendwas, verändert sich vielleicht im Umfeld, wo du sagst, du durch deine rote Haare und die Kristallkugel, weißt du was, wo die Leute vielleicht gerade noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo du sagst, da sollte man drauf achten.
KI. KI und Datenschutz, KI und Ethikrichtlinien. Die meisten denken sich, oh, wie ist das geil? Und ganz ehrlich, ich gehöre dazu. Ich habe ja, was die wenigsten wissen, 1996 habe ich mein Informatikstudium mit einer Diplomarbeit in KI abgeschlossen. Also das heißt, da wussten die meisten noch gar nicht, was KI ist, habe ich tatsächlich meine Diplomarbeit schon darin geschrieben. Ich habe einen Prolog-Interpreter in Scheme geschrieben. Das sagt jetzt überhaupt niemandem was, aber es ist super, super cool und war auch jahrelang im Einsatz im KI-Labor im Studium. Aber das Thema ist einfach, dass ich nutze es selber täglich. Ich bin absoluter Fan davon. Nur passt auf, liebe Unternehmer, was in euren Unternehmen so passiert. Also das heißt, macht euch einfach mal klar, was ist KI, welche Macht hat KI und mit welchen Daten füttern ihr das? Ja, und nicht nur der Unternehmer, sondern was erlaubt ihr den Mitarbeitern? Und selbst wenn, ich habe schon ganz oft Mitarbeiter, Unternehmer, die sagen, nee, verwenden wir nicht im Unternehmen, sitzt der Mitarbeiter nebendran, ja du nicht, wir schon. Finde ich auch sehr schön. Der Chef ist ja immer so der Letzte, der das erfährt. Und da sage ich immer, erarbeitet rechtzeitig so eine Richtlinie. Ne, meine DSGVO-Kunden, die haben ja auch eine IT-Richtlinie. Das heißt, wie verwenden wir im Unternehmen unsere IT, unsere Handys, unsere Rechner? Was verwenden wir für Programme? Und zwar nicht, um einfach zu kontrollieren oder zu reglementieren und den Finger zu erheben, sondern einfach, um den Schutz des Unternehmens hochzuhalten. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter auf die Idee kommt, ich erstelle jetzt einen tollen Brief an den Kunden und hau die volle Anschrift da rein, ja, dann ist das nun mal ein Thema, da muss der Chef sich darum kümmern, dass das nicht passiert. Und der Chef muss auch dafür sorgen, dass das Ganze dokumentiert wird, für was verwenden wir eigentlich im Unternehmen, also für die DSGVO-Dokumentation zum Beispiel. Und da können wir KI ja so einfach gar nicht verwenden, wenn es nicht lokal installiert ist und in meine eigene Umgebung einprogrammiert ist, weil ich ja dann diese ganzen betroffenen Regeln, also Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung, kann ich ja gar nicht ausführen, weil ich weiß doch gar nicht, wo KI das überall hinschreibt, weitergibt, verwendet. Und das ist genau der Punkt. Also die große Aufgabe wird einfach sein, noch bevor gesetzliche Regelungen kommen, weil die sind ja immer ein bisschen träge, dass jeder Unternehmer sich dessen bewusst wird, so eine Art Ethikrichtlinie. Wie verwenden wir KI im Unternehmen, damit jeder Mitarbeiter, jeder Azubi da Bescheid weiß, dann sich auch ein bisschen umtut, welche Tools sind gut verwendbar, dann auch wirklich nur diese Tools zulässt und halt regelmäßig wieder schult und sensibilisiert. Weil viele denken, naja, Generation Z, was da jetzt aus der Schule kommt, die sind ja quasi mit dem Handy aufgewachsen. Ja, sind sie. Aber niemand hat ihnen Medienkompetenz geschult. In der Schule, bei den Lehrern, no way. Also das heißt, die gehen relativ offen und unbesorgt damit um und das tragen sie ins Unternehmen. Und das ist ein Punkt, der uns auf die Füße fallen wird in nächster Zeit, ja.
Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall mal so eine rote Fahne, die du da hochhebst und sagst, sollte man sich mit dem Thema beschäftigen, die Scheuklappen, wie wir es vorher gesagt haben, vielleicht wegtun, die unangenehmen Fragen zulassen und dann reagieren und Vorgaben machen. Finde ich auch sehr cool, weil ich glaube tatsächlich, dass es einige gibt, die da einfach irgendwelche E-Mails reinschmeißen oder irgendwelche andere Dinge da reintun und sagen, fass es mal zusammen, ja, und dann fütterst du da irgendeine US-amerikanische Trainingsdatenbank mit deinen Kundendaten. Ganz klar.
Ja. Und das ist nicht bitte vorgeben. Das ist genau der Punkt. Wenn ich es vorgebe, dann findet der Mitarbeiter Wege, es nicht zu tun, weil dann bin ich ja wieder der Böse, der etwas verbietet. Das ist wirklich in einem Workshop eine gemeinsame Ethikrichtlinie im Umgang mit KI zu entwickeln, ist genauso, wenn ich so eine Unternehmensphilosophie entwickle. Und das Ganze kann man auch spielerisch machen, zum Beispiel mit einem Planspiel oder so, dass man wirklich auch so spielerisch mal jemanden so in eine falsche Richtung sich entwickeln lässt und dann spielerisch zeigt, oh, und jetzt passiert das und das. Ne?
Das ist insofern auch cool, warte mal, ganz kurz da reingecrasht, es ist insofern auch cool, weil es gibt ja vielleicht auch ein paar Mitarbeiter, die noch nicht wissen, wie es funktioniert oder was man damit tun kann. Und sobald du dann so die zusammensetzt, dann sagt der eine, so wie du es mit dem Beispiel mit dem Chef hast, ja, ich mache das inzwischen so, ich gleich die Artikeldatenbank X mit der Artikeldatenbank Y ab, indem ich die dann einfach da reinschmeiße. Und dann bewertet man das und sagt, okay, Artikel sind jetzt, haben jetzt wahrscheinlich keine Persönlichkeitsrechte. Und dann sagst du, ja gut, wenn dir das was hilft, Copilot, Excel, was auch immer, dann why not, ja. Aber dann da denkt der andere erstmal, oh, und ich mache das tagelang von Hand und das kann man aber so automatisieren. Ja, klar.
Exakt. Und das sind die Chancen, Achim. Das sind tatsächlich die Chancen. Man denkt sich, oh Gott, ist das langweilig und jetzt eine Ethikrichtlinie erarbeiten. Hoffentlich geht der Tag schnell vorbei. Erstens mal kann ich das total lustig gestalten, mache ich auch. Mhm. Und zweitens hast du halt nicht nur danach eine coole Ethikrichtlinie, sondern du hast genau auch die ausgebildet, die davon noch nie was gehört haben. Und hast vielleicht auch... Genau, mögliche Ansatzpunkte, wie du Prozesse veränderst, digitalisierst, weil wir haben ja immer diese, dieses Thema Handwerksunternehmer am Scheideweg. Einerseits die Tradition, ne, traditionelles Handwerk und andererseits die Innovation durch die zunehmende und schnelle Technisierung.
Ja, und zwar nicht nur im Büro, sondern auch das, was der Kunde mag und will. Und der Kunde hat ja vielleicht auch irgendwelche Ambitionen, irgendwas zu automatisieren oder zu digitalisieren. Ich glaube, das ist auch ein Zukunftsmarkt überhaupt. Das ist aber ein anderes Thema. Das müssen wir an einem anderen Tag besprechen.
Das machen wir gerne.
Ich finde diesen Aspekt, Ethikrichtlinie zu erarbeiten, super, super cool. Ist man da, du hast gerade gesagt, es ist ein Tag, ist man da im Tag durch?
Frage. Wenn du es führen lässt, also wie gesagt, ich habe das schon mehrfach jetzt gemacht, in einem Tag, sage ich jetzt mal, bis zu einem Team A30 Leute, wenn es mehr sind, würde ich tatsächlich einen Mitarbeiter dazu nehmen, dass wir uns in Gruppen aufteilen, weil du musst dann Gruppenarbeiten daraus machen. Aber du kommst in einem Tag schon sehr, sehr weit. Vielleicht musst du danach noch ein bisschen nacharbeiten in der Formulierung, dass jeder das dann abnickt, ne, dass das halt wirklich auch ein cooler Text wird, den man mit Stolz dann auch liest und für sich als Mitarbeiter, also Mitarbeiter am Text, dann dahinter steht. Das kann sein, dass da noch ein bisschen textliche Nacharbeit fällig ist, aber in einem Tag schafft man das ja.
Cool. Also Anke, dann haben wir ja, sagen wir mal, das eins der top-trendigsten Themen dieser Welt zurzeit noch hier in diese Folge reingepackt und das ist eigentlich ein schöner roter Faden am Schluss zu sagen, okay, es ist eine Mega-Chance, aber es kann halt auch ein extrem großes Risiko sein. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es Unternehmen und Mitarbeiter in Unternehmen gibt in ein paar Jahren, die sagen, hier passiert gar nichts mit KI, da wechsle ich das Unternehmen, weil ich muss ja hier noch die händische Artikeldaten miteinander vergleichen. Alle anderen machen das nicht mehr, warum mache ich das hier? Ich
glaub, und das Denken... Das denken tatsächlich viele. Wenn die Anke kommt, dann dürfen wir vieles nicht mehr. Die sagt, das ist verboten und das ist verboten und das ist verboten. Und ich bin ja quasi der nerdigste innovative Typ überhaupt. das heißt, ich möchte ja, also versuche ich Möglichkeiten zu finden, wie man das rechtlich so absichert, dass man es guten Gewissens für uns im Unternehmen, aber auch für den Kunden verwenden kann. Und das ist das Coole. Und das macht total Spaß.
Das glaube ich dir. Vielen Dank, Anke. Ich habe zum Schluss noch etwas für die Zuhörer, weil die Anke hat auch ein Buch dazu geschrieben und das Buch heißt Risiken und Chancen im Handwerk. Und das ist ziemlich cool gemacht. Gratulation erstmal von mir noch zu dir, Anke, für dieses
Dankeschön.
Buch. Ziemlich cool gemacht, ziemlich aufwendig erarbeitet und mit vielen tollen Bildern und Schaubildern drin. Und ich glaube, zumindest wenn man auch das liest, was die Leute dazu geschrieben haben und gesagt haben, ich kann es ja immer nur als Nicht-Handwerker nur von außen betrachten, aber ich glaube, das hilft den einzelnen Unternehmen wirklich tierisch weiter. Ich verlinke das gern, also deine Webseite, dass man sich das Buch dort kaufen kann, richtig?
Dankeschön. Ja, das ist einfach bestellbar, ist im Eigenverlag. Das heißt, ich werde nicht recht davon. Das ist einfach die Herstellkosten und es ist geschrieben für Handwerker. Es ist in der Du-Form geschrieben. Es sind nach jedem Kapitel so Reflexionsseiten, sodass du wirklich das Beschriebene sofort umsetzen kannst in kleinen, überschaubaren Schritten.
Genau, und ich gucke kurz rein, wie viele Seiten es hat. Keine 200. Insofern kann man das auch mal, wenn man das ab und zu mal durcharbeitet und weitermacht.
Es gibt's auch als Hörbuch und als E-Book. Also wer viel im Auto ist und sagt, hey, ich will mal da reinhören, kann man das auch als Bundle Hörbuch und E-Book kaufen.
Das ist ein sehr guter Hinweis, vor allem wenn wir gerade im Podcast sind
und ja. Audio
hören. Also auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für dieses Audiobuch. Und wenn man es aber mit dem Stift abarbeiten will und Notizen und Post-its reinmachen möchte, wenn man noch so, sagen wir mal, analog unterwegs ist, dann kann man das auch sehr, sehr gerne als Buch kaufen. Anke, vielen Dank, dass du da warst, dass du mit mir ein bisschen über die Chancen und Risiken gesprochen hast. Und den Tipp mit der KI finde ich super.
Schön, dass ich zu Gast sein durfte. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Und schauen wir mal in die Glaskugel, was es noch so bringt, wo wir uns dann im nächsten Thema hoffentlich wiederhören.
Genau. Tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.